Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du dabei bist, auch vielleicht noch unter der Bettdecke. Aber schön, dass du da bist. Wunderbar, lass uns zusammen beten. Danke, Papa, Herr, für einen weiteren wunderbaren Tag, Vater, Herr. Danke, Jesus, dass wir hier sein dürfen vor dir in deiner Gegenwart, Herr, dass ja, du keine Liste an Groll und Bitterkeit hast gegen mich, sondern dass wir einfach nur kommen dürfen als Kinder, einfach nur frei kommen dürfen, Herr, in deine Gegenwart hineingestolpert, Herr. Danke, danke, Jesus, Herr, für diese Freiheit, die wir haben dürfen. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du jetzt auch da bist, Herr, zu uns sprechen möchtest, Herr Jesus. Und wir beten, Herr, dass wir ja, diese Ehrlichkeit und diese Demut in unserem Herzen haben, Herr, dass wir all das, was wir von dir hören, Herr, tatsächlich auch begreifen, Herr, dass das ein wunderbares, ja, heilendes, erfrischendes Wort ist, Herr. Amen. Ja, heute habe ich ein ganz, ganz besonderes Wort. Und zwar möchte ich dir einen Tipp geben, wie dein Leben noch komplizierter, gestresster und ermüdender werden kann. Ich will es dir einfach nur mal anbieten, nicht, dass du danach sagst, ja, hat mir keine Angebote in dieser Gemeinde. Aber natürlich, wenn du das umdrehst, ist es auch die Strategie, die Wahrheit, die Erkenntnis, damit mein Leben in Kraft, in Liebe und in Freude endlich das wird, was ich auch tatsächlich lebe. Und oft haben wir ja so ein bisschen den Zwiespalt. Einerseits lieben wir Gott, finden ihn wunderbar, sind fasziniert von vielen Dingen, von Vergebung, von seiner bedingungslosen Liebe. Und ich meine, ehrlich gesagt, brauchen wir ihn auch. So viele Herausforderungen, die wir haben, so viele Verantwortung und Last, die wir manchmal tragen, mit Diensten, mit Verantwortung in der Arbeit, mit unseren Kindern, dass die gut laufen, mit Gesundheit, allem Möglichen. Und andererseits suchen wir manchmal seine Nähe gar nicht so. Also einerseits lieben wir ihn über alles, aber andererseits im Alltag, wie viel Momente baue ich da ein, wo ich tatsächlich ihm auch mal ganze Aufmerksamkeit gebe, ist manchmal so ein bisschen in der Unbalance. Und genau, dann kommt die Bibel ja auch immer wieder um die Ecke mit richtig krassen, wie wir gestern auch gehört haben, Geboten, liebe deinen Nächsten, nicht wie dir selbst, das war früher, sondern wie ich dich liebe, sagt Gott. Und da kann man sich ja schon denken, das ist ja alles schön und gut, aber da fehlt mir einfach die Power dafür. Das wäre ja schön, aber wer hat die Kraft dazu? Wer hat die Kraft dazu, seinen Nächsten zu lieben, wie Gott mich liebt? Und das stört uns vielleicht manchmal so ein bisschen, dass das manchmal so ein bisschen zu viel ist. Wäre das nicht ein bisschen angenehmer, ein bisschen passender für uns Menschen, wenn Gott einfach sagt, ja, versuch doch einfach ein bisschen mehr zu leben. Gesetzt im Fall, der andere ist nicht so verrückt und verhält sich so blöd, und ja, denkt auch noch, dass er dich ungerecht behandeln könnte. Aber versuch's doch einfach ein bisschen besser. Okay? Damit wären wir, glaube ich, eher zufrieden oft. Ein bisschen besser. Ein bisschen mehr. Aber Gott ist so radikal. Und kommt ja mit Geboten manchmal um die Ecke, wo wir uns denken, wer soll das schaffen? Und wir wollen heute in die Geschichte von Josef ein bisschen reinschauen. Dir sicherlich sehr gut bekannt. Wo wir sehen, dass ein Mann mit einer Frische und mit einer Kraft durch sein Leben geht, wo wir, glaube ich, alle viel zu lernen haben. Und du darfst deine Bibel aufschlagen in Kapitel 41 im 1. Mose. Da fängt die ganze Story nicht an, aber da sehen wir eine der wichtigen Stationen in seinem Leben, wo Josef jetzt vor dem Pharao steht. Und bevor wir lesen, wollen wir ganz kurz gucken, in seinem Leben gibt es ja verschiedene Stationen. Und nachdem er aufgewachsen ist, wunderbar, als geliebter Sohn, bevorzugt, mit einem schönen Mantel ausgestattet, kommt er dann in die Sklaverei, und wir sehen seit der ersten Zeile über seine Sklaverei. Sehen wir nur Autorität? Sehen wir nur Frieden? Sehen wir Hingabe? Wo ich mich frage, was ist aus diesem jammernden Josef, der im Brunnen saß, geworden, der plötzlich mit einer Kühnheit und mit einer Frische sein Sklavendasein lebt? Und ich stell mir so vor, dass er vielleicht seinen Weg nach Ägypten mit seinen schönen Ketten durch die Wüste antrat, durch den Wüstensand lief und sich dachte, Gott, was soll das? Völlig ungerecht werde ich hier behandelt. Die Schellen sind viel zu eng. Die gucken mich immer so grimmig an. Dann werde ich auch noch verkauft von meinen eigenen Brüdern. Was geht eigentlich ab? Gott, warum tust du nichts? Wo er seine Reise vielleicht startete mit einem Mindset eines Opfers. Aber irgendwann merkte, warte mal, ich habe Träume von Gott bekommen. Und diese Träume werden durch diese griesgrämigen Leute da um mich her völlig zerstört? Nein, Das kann nicht sein. Ich bin nicht dein Sklave. Und ich stelle mir vor, das haben wir nicht in der Bibel leider beschrieben, aber ich stelle mir vor, dass bereits auf der Reise nach Ägypten ein vollkommener Shift in seinem Verständnis war. Wo er weg von, ich bin Sklave, ich bin ungerecht behandelt, ich habe doch gar nichts gemacht, hinzu, ich vertraue auf das, was Gott in mir in den Träumen gesagt hat. Und ich bin nicht ein Sklave. Meine Hände schmerzen gerade, aber das ist nicht meine Berufung. Und wir sehen dann, dass er Gunst nach Gunst nach Gunst hat beim beim Potiphar erstmal. Wir sehen dann seine nächste Station, die geht leider nicht steil nach oben, sondern erstmal wieder nach unten, dass er erstmal im Gefängnis landet und er macht genauso weiter im Gefängnis. Und vielleicht auch da hat er erst am Anfang dieses Down, wo er sich denkt, hey, das kann doch nicht sein. Ich dachte, jetzt geht es steil bergauf, ich dachte, jetzt komme ich bald zum Pharao und der wird mich irgendwie befördern. Nein, jetzt geht es erstmal runter. Aber er hat sofort im Gefängnis gemerkt, warte mal, ich bin nicht ein Gefangener. Ich bin nicht ein Sklave in Ketten, bestimmt für die Dunkelheit. Und das finde ich so bewundernswert bei Josef. Und wir lehnen uns heute zurück und haben unsere schöne Bibel und können bis zum Ende lesen. Er war in der Situation und wusste noch nicht, wie es weitergeht, wie es aussieht. Und wir lesen dann mit 41, diesen Vers, den wir neulich schon mal gelesen haben, so vergingen 2 Jahre, Punkt. Er war im Gefängnis und saß dann nicht für 2 Wochen, er saß 2 Jahre. Natürlich gibt es noch Leute, die länger gewartet haben, aber 2 Jahre im tiefsten Loch, das ist schon mal eine Hausnummer. Und das war nicht wie heutige Gefängnisse mit Flat Screen und Internet Flat, sondern das waren andere Verhältnisse. Aber auch dort dachte ich mir, vor Potiphar und auch genauso vor diesem Gefängniswärter, da schien etwas aus ihm heraus. Wo Potiphar sofort merkte, wow, dieser Mann, er ist besonders. Wo der Gefängniswärter merkte, dieser Mann ist besonders. Dieser Mann, der gehört nicht hierhin. Der passt nicht hier dazu. Zu diesen griesgrämig, schlecht gelaunten, pessimistischen und bitteren Leuten. Der passt hier gar nicht dazu. Der lebt in einer Autorität, der lebt in deinem Frieden, der lebt mit deiner Frische. Aber obwohl er äußerlich wenig zu danken hatte. Genau, und Vers 16 geht es dann weiter, wie er dem Pharao antwortet, finde ich auch erstaunlich. Da sagt er auf die Frage hin, ah ja, du bist also der Mann, der hier die Träume deuten kann, sagt er, nee. In 16, nein, nicht ich, erwidert Josef. Gott wird eine Antwort geben, die dem Pharao zum Guten ist. In Vers 33, deshalb rate ich dem Pharao, sich einem einsichtigen und weisen Mann umzusehen. Dem man die Verantwortung über Ägypten übertragen kann. Und das war in einer Zeit, wo der Pharao nicht wie der Bundeskanzler war. Wo wir wissen, das ist ein normaler Mensch, der könnte 2 Häuser neben mir wohnen oder nächsten Siedlung. Wenn ich den grüße morgens auf dem Weg zur Arbeit, dann bekomme ich keine Gänsehaut. Ist vielleicht was Neues, was Krasses, was ich vielleicht jemandem erzähle, aber ich falle nicht zu Boden, küsse seine Hand und kriege eine Gänsehaut. Das waren andere Zeiten, das war Pharao. Pharao war damals angesehen als ein Halbgott. Und er sagt zu Pharao, ich rate dir etwas, hör doch gut zu, wenn du dein Leben retten willst. Und Pharao staunt nur und sagt in Vers 33 dann, Vers 39 zu Josef sagte er, nachdem dich Gott das alles hat wissen lassen, gibt es keinen, der so einsichtig und weise wäre wie du. Du sollst über mein Haus gesetzt sein und deinem Wort soll sich mein ganzes Volk beugen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Das sagt der Halbgott, in Anführungsstrichen natürlich, Pharao, weil er merkt, dieser Mann, der kommt aus einer Vergangenheit von Sklave und Gefängnis. Und steht in einer Frische und Kühnheit vor mir. Was ist los mit diesem Mann? Und was für ein Geist wohnt in diesem Mann? Das heißt, der Geist Gottes in mir macht den ganzen Unterschied. Nicht mein anhaltendes Gebet, damit meine Mitmenschen endlich freundlicher werden oder meine Umstände endlich angenehmer werden, sondern der Geist Gottes, der in mir lebt. Bin ich im Gefängnis? Bin ich äußerlich ein Sklave? Oder bin ich der Herrscher der halben Welt? Der Geist in mir ist der gleiche. Und wie schön wäre das, wenn wir in Zeiten von Gefängnis und Sklaventum und Dienst, unwürdigen Dienst, wie meine Seele das manchmal empfindet, wenn der Geist der gleiche ist und wenn ich auch der gleiche bin. Und wir lesen einen wunderschönen Vers in Römer 8, der für mich diese Strategie ist, entweder dieses Leben zu haben, wo ich noch gestresster, noch müder, noch bitterer bin, oder dieses Leben in Kraft und Freude, die, was Josef damals bereits hatte. Und da lesen wir in Römer 8, Vers 15, von einem der Schlüssel, der mich in das Leben führt, das Gott für mich hat. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. Josef hat sich sehr schnell entschieden, diesen Geist des Sklaven beiseite zu lassen und sich den Geist der Sohnschaft als Richtlinie zu nehmen. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, wem hörst du mehr zu? Dem Geist der Sklaverei oder dem Geist der Kindschaft? Weil das vielleicht den ganzen Unterschied in meinem Leben macht. Vielleicht bist du errettet, aber Freiheit und Fülle ist weit weg. Das kommt davon, dass wir manchmal das Evangelium reduzieren auf Gott hat mir vergeben und jetzt hoffe ich, dass alles gut wird. Nee, es wird nicht alles gut in meinem Leben, weil ich ja immer noch der gleiche bin. Mir wurde zwar vergeben, ich habe theoretisch diesen freien Zugang zu Gott, aber ich merke irgendwie komisch, ich nutze das ja gar nicht. Ich habe vielleicht mal ein Hoch mit Gott, alles wunderbar, meine Emotionen sind angeregt, aber in Zeiten der Krise und der Herausforderung von Sklaventum und Gefängnis, was Gott zulässt, da ist alles wie weggeblasen. War doch alles nicht echt. Doch ist alles echt. Doch, aber ich muss mich entscheiden, diesem Geist der Sklaverei abzusagen, der seit dem Garten, seit den ersten Kapiteln der Bibel bei Adam und Eva hineinkommt, mit dieser Furcht, passiv sich in Scham zurückzuziehen oder aggressiv den anderen anzuklagen. Wo dieser Geist des Sklaven seit Geburt in unserer DNA ist und dem wir zu oft Gehör schenken. Das heißt, ich lese meine Bibel und wem lausche ich oft? Nicht dem Heiligen Geist, sondern das Geist des Sklaven. Er spricht genauso zu mir. Der Geist der Knechtschaft spricht jeden Tag zu dir. Der Feind spricht durch seine Geister jeden Tag zu mir. Aber oft lese ich die Bibel, wie dann diese Gebote, Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzer Seele und deinen Nächsten, nicht mehr wie dich selbst, sondern wie Gott mich liebt. Und dann denke ich mir, wer soll denn das schaffen? Das schaffe ich gar nicht. Ja, gerade habe ich keine Zeit. Und da habe ich die perfekte Strategie in Zeiten, wo es richtig stressig ist. Was mache ich? Ich mache mal die Bibel zu, weil das dauert so lange. Und das Beten, das nimmt auch so viel Zeit, das lasse ich mal auch ein bisschen beiseite. Ja, willkommen im Reich eines Sklaven, wo ich plötzlich mit Minderwert und Opfersyndrom kämpfe und denke, alles so stressig, alle sind ungerecht. Was soll das, Gott? Und ich diesen Geist der Knechtschaft absagen muss. Ein für alle Mal und jeden Tag. Und diesen Geist der Kindschaft, den wir bekommen haben, wofür Jesus am Kreuz gestorben ist, dass nicht nur meine Rechnung bei Gott beglichen ist durch sein Blut, sondern auch ein neuer Geist in mir lebt. Und wie schön wäre das, wenn wir diesen Geist, den Josef damals, glaube ich, schon hatte, weil er irgendwas verstanden hat von diesem neuen Bund, und irgendwie dieser Geist der Sohnschaft schon in seinem Herzen war. Und in einer Kühnheit und Autorität lebte. Nicht mit einem Sklavendenken oder das Gedenken eines Gebundenen. Wo er sagte, nein, Mitmenschen, die mögen mich behandeln, wie sie mich behandeln. Kann ich nicht verändern. Und ich verschwende meine Zeit im Gebet nicht nur dafür, dass ich mal meine Umstände angenehm machen will und alle meine Mitmenschen freundlich stimmen will. Sondern ich begreife, dieser Geist ist dafür da, weil ich einen Auftrag habe. Und wir sehen dann nach Sklaventum, nach Gefängnis, dass diese dritte Phase, dass Josef dafür bereit war, weil seine Brüder kurz danach vor ihm stehen und er bereit ist zu vergeben. Und er weiß, all das Unrecht und das Leid, das ich erlebt habe, war nicht einfach nur da, weil Gott mich bestrafen will, sondern es ist zur Erlösung meiner Familie. Josef musste das ja nicht erleiden, weil er was falsch getan hatte, sondern weil er geschliffen wurde, dass er irgendwann dasteht als derjenige, der seine Familie rettet. Und das ist auch ein Bild für Jesus. Nicht nur ein Bild für Jesus, sondern sogar ein Bild für uns, wo wir neue Menschen sind, eine neue Schöpfung. Und manchmal fühlen wir uns, weil wir so zu viel dem Geist der Knechtschaft lauschen, fühlen wir uns müde, erschöpft und gestresst. Und wir denken uns, oh, jetzt auch noch beten, jetzt auch noch das Gebot der Liebe, das ist zu viel. Gott hat dir das Gebot der Liebe nicht gegeben, um eine weitere Last auf dich draufzulegen. Gott hat uns Gebet nicht gegeben, um uns noch eine Last aufzulegen, sondern um uns alle Last abzunehmen. Und manchmal, ja, merken wir, dass wir gestresst sind, weil wir dem Geist der Knechtschaft zu sehr lauschen. Und eine große Knechtschaft, die wir heute haben in unseren Tagen, ist, was ich gestern gelesen habe, da wurde eine Studie von der TU in Wien gemacht, wo sie sagen, dass wir 80 Mal im Schnitt unser Smartphone rausnehmen und irgendwas machen. 80 Mal pro Tag. Und manche Junkies von euch noch mehr. Aber im Schnitt 80 Mal. Und das ist schon eine Riesenhausnummer. Und sie sagen in der Studie, dass das super, super, super ungesund ist. Dass die Leute, die weniger auf ihr Smartphone schauen, gesünder sind, sich besser konzentrieren können, weniger gelangweilt sind. Und die Junkies unter uns, kennen wir, wir haben auch Probleme mit unserer Konzentration. Wir haben Probleme mit Langeweile, wir haben Probleme mit schlechter Laune. Und all das hat diese Studie herausgefunden. Das hängt auch damit dazu, dass wir unsere Aufmerksamkeit einfach so wegschenken. Kommt irgendeine Nachricht, ich schenke sofort meine Aufmerksamkeit dafür. Und ich merke, dass ich vielleicht einen halben Tag nicht ein einziges Mal mein Herz kurz zur Ruhe gebracht habe und zu einem allmächtigen Gott geschaut habe. Einfach nur, um mir einen Blick der Liebe abzuholen. Nur, um mir ein Wort der Ermutigung zu holen. Nur, um mich zu erinnern, was eigentlich mein Auftrag ist. Und das ist nicht, dass ich mein Leben einfach nur einfacher und angenehmer wird, sondern weil ich eine Berufung habe. Und ich lade dich heute Morgen sehr ein, dass du heute Morgen ganz neu beginnst. Selbst wenn du deine Konzentration völlig zerschossen hast und zerstört hast durch Entertainment und dein Handy. Heute ist ein neuer Tag. Heute kann ich ganz neu beginnen, kann mir neue Angewohnheiten angewöhnen und besonders diesem Geist der Knechtschaft abzusagen, der Stress, Müdigkeit, Überforderung, Scham und Anklage in mein Leben bringt, sondern diesem Geist der Sohnschaft Raum zu geben in meinem Herzen, der betet, aber lieber Vater. Danke, Vater, Herr, für diesen wunderbaren Zugang, den wir haben, Herr. Und in dem möchten wir leben, möchten wir bleiben, Herr, und möchten uns auch nicht von Handy, Smartphone oder Entertainment das rauben lassen, Vater, Herr. Wir sind Kinder Gottes, wir sind eine neue Schöpfung, Herr. Ich danke dir, Vater, dass wir in deiner Gegenwart leben können, dass wir fähig sind, in deiner Liebe zu leben und sogar, dass wir es wollen, ohne es manchmal zu wissen, dass dieser neue Mensch in uns deine Gebote halten will, dass der Geist in mir dich lieben will, Menschen lieben will. Und ich danke dir, Vater, Herr, dass heute etwas ganz Neues passieren kann. Vater, und ich bete für Freiheit vom Geist der Knechtschaft, Herr. Wir gebieten ihm zu weichen aus unserem Leben und wir laden dich ein, Heiliger Geist der Kindschaft, lehre uns ganz neu, als Kind Gottes zu leben, zu denken und zu fühlen. Amen.